Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Klaus Eckel.
Guten Abend.
Omar Sarsam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Und einen herzlichen Nachmittag wünscht Ihnen Michael Niavarani. Ich glaube, wir fangen mit der Frage an, die uns allen unter den Nägeln brennt. Wo warst du letzte Woche, sag einmal? Einmal hätte ich einen Arzt gebraucht, du hast ja meine schwere Verletzung auch gar nicht gesehen. Vor Verzweiflung rauche ich wieder,
Ich trinke. Ich habe schlechtes Gewissen. Ich habe wirklich...
Klaus, was meinst du mit wieder?
Ich bin einmal nicht da und der eine sauft und der andere raucht. Was ist denn? Nein, ich habe ein wirklich schlechtes Gewissen, Leute. Ich wäre echt gern dabei gewesen. Es tut mir wahnsinnig leid. Was war die Verletzung mehr?
Bevor du was sagst, ein Arzt schreibt nicht nur Entschuldigungen, er braucht auch welche.
Das ist schön. Das ist beruhigend.
Aber er meint eigentlich. Sie ehrlich. Ja.
Warte, ich muss mir den stecken.
Was ist deine Verletzung mehr?
Na, schwerst verletzt hier. Siehst du?
Ja.
Ein Pflaster. Na, pass auf, und jetzt pass auf. Ich habe letztens schon erklärt, ich habe mir in den Nagel geschnitten.
Womit?
Was ist das für eine Frage?
Aber wieso? Bist du Linkshänder?
Ich habe mir den Nagel geschnitten, und zwar mit einer Katze. Nein, mit einem Messer natürlich.
Aber du bist du Linkshänder? Das ist dein
Nein, das ist meine rechte Hand.
Ach, dann ist es spiegelverkehrt. Ja, deswegen, weil man schneidet sich normal in den linken Zeigefinger, weil man ja rechts hängt.
Ja, was mir sagen, spiegelverkehrt?
Bei mir ist spiegelverkehrt. Ich sehe dich spiegelverkehrt.
Lustig. Ich glaube, dann im Podcast, wenn wir aufgezeichnet haben, ist nicht spiegelverkehrt. Ich habe dem Klaus schon erklärt, ich habe sehr professionell mit den Knöcheln am Messer, tak, 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 das ist mein Stickelgurken davon gerutscht.
Und
habe das Stickelgurke hingeschossen und gleichzeitig reingeschossen.
Sehr tief.
Was mache ich jetzt mit dem Nagel?
Der schaut gar nicht so schlecht aus.
Ja.
Es ist unscharf leider aus der Nähe. Ja.
Aber Diagnose?
Wenn er so drauf liegt, würde ich ihn drauf lassen. Man könnte ihn natürlich wegziehen. Nagel ziehen ist aber nicht mehr...
Man kann nicht wegziehen, weil da unten ist er, da ist einer noch dran. Und da haben wir es ist also mitten im Nagelbett quasi, steht ein bisschen so raus.
Dann lass ihn drinnen. Es kann sein, dass er dann rauswachsen auf der Seite einwachst und dann müssen wir uns persönlich treffen mit Maske.
Ihr könnt gemeinsam ins Nagelstudio gehen. Schaut, ich sitze da. Moment, diese Verletzung ist 8 Monate alt. Das war ich habe ein Möbelstück zusammengeschraubt von einem schwedischen Möbelhaus, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und da habe ich einfach mit einem Gummihammer einmal daneben geschlagen. Und da war der schwarze Fleck da unten. Und er ist jetzt über 8 Monate. Jetzt weiß ich, wie langsam mein Nagel wächst. Weil in 8 Monaten, genau vor 8 Monaten, hat er sich jetzt hier raufgearbeitet. Und ich glaube, zum Christkind kriege ich einen komplett frischen Nagel. Also
Wahnsinn, was wir an Medizin heute nachholen, Klaus, unglaublich. Das ist ein Nagelhämatom und nötig gewesen wäre damals eine Nageltrepanation. Das heißt, ein Nagel anbohren, das klingt viel schlimmer, als es ist. Man macht mit einer spitzen...
Ich habe einen
Nagel.
Sofort amputieren.
Bei mir wollte er den Nagel rausziehen, bei dir will er anbohren.
Es ist, ich hätte den, was ich, das, was ich dem mir weggeschnitten habe, hätte ich dir wieder drauf getan. Ihr Lieben, also eine große Entschuldigung, ich war beim Kabarettgipfel.
Mit wem hast du uns betrogen?
Es tut mir leid, es hat mir nichts bedeutet. Es war ohne Publikum.
Dann ist wurscht.
Es war nur Bühne, wir waren echt nur auf der Bühne, es war kein Publikum dabei, es war gleich danach, sind wir alle heimgefahren, es war echt, und ich habe mich so schlecht gefühlt, bitte verzeiht's mir.
Ja. Klaus, vergeben wir ihm?
Nein, also das kann man nicht vergeben, aber in der Stadthalle 11, vor 2000 leeren Sitzplätzen, das ist eine Zumutung für die Sitze. Vor allem das Interessante ist, das hast du mir off the record erzählt, ihr habt ja 3-mal Durchläufe gemacht. Das heißt, das einzige potenzielle Publikum, was lachen hätte können, wären ja gewesen die Kollegen Seidel, Witasek und Resetarit. Aber die haben ja durch die Durchläufe schon 4-mal deine Witze gekannt und mussten dann bei der Aufzeichnung ein fünftes Mal überrascht reinschauen. Weil sonst gar nicht.
Die Witze, die ich gemacht habe, waren beim ersten Mal schon nicht lustig. Und das fünfmal. Nein, es war insgesamt, schau, ich fand, es war eine sehr spannende Erfahrung, die ich unbedingt sportlich nehmen wollte. Und ich wollte wissen, wie ist das? Und muss man auch sagen, wie oft hat man die Gelegenheit, vor einer völlig leeren Stadthalle zu spielen und trotzdem Licht auf der Bühne zu haben. Es war eine wirklich spannende Erfahrung.
Aber das kannst du leicht haben, da brauchst du nicht Corona. Du brauchst nur nach Deutschland, in Berlin, die Stadthalle mieten, spielst auch vor leerer Stadthalle. Also, weißt du, wenn man braucht nur eine Stadt, dann...
Entschuldige, es reicht, wenn ich in Wien die Stadthalle miete.
Na, du bist schon voll.
Du sparst dir die Fahrtkosten und musst nicht in Quarantäne 2 Wochen. Richtig, Klaus.
Ja, aber weißt du, was schön ist eigentlich an der Aktion, fällt mir gerade auf, das ist, würde euch alle, die da mitgemacht haben, an eure Anfänge erinnern. Ich meine, da hat man auch so eine Karte aufgehängt und bis auf den Techniker war keiner da. Also in Wahrheit ist es eine Zeitreise für euch gewesen. Techniker war angesoffen.
Angesoffen war eigentlich der Chauffeur. Das war ja der Techniker.
Und sonst war keiner da. Nur der Veranstalter. Und hat gesagt, du mich mal kennt die da nicht. Dich kennt da keiner.
Wegen der Abrechnung. Das mit dem Fixum, das können wir nicht machen. Wir können nachher zum Würstelstand gehen, aber essen gehen.
Ja, aber nur wenn es gut soll.
Geht dir das aus? Ja, richtig.
Ich habe mal bei der Laudatio für einen Otto Jaus, der den Nachwuchspreis gekriegt hat, ein wahres Wort gesagt, nämlich auf Tournee habe ich oft auf der Wurstplatte in der Garderobe war oft mehr Leben als im Saal. Wart ihr heute einkaufen? Kommen wir doch gleich zum Thema, das uns alle bewegt. Gestern, heute. Der Lockdown ist vorbei. Der Lockdown ist vorbei, wir können uns wieder anstecken.
Der Lockdown ist vorbei. Es wird endlich wieder ruhiger. Ja.
Aber Moment, was heißt, der Lockdown ist vorbei? Wir sitzen noch immer zu dritt vor diesen depperten Kasteln und machen unseren Podcast. Das heißt, der Lockdown ist nicht für alle vorbei, wie wir.
Nein, er ist natürlich nicht vorbei. Er hat sich verändert. Der Lockdown ist anders. Im Grunde genommen, der einzige Unterschied ist, der Handel ist offen, oder? Gibt es einen anderen Unterschied?
Nein. Wisst ihr eigentlich, mit wem man schlafen muss, dass man wieder arbeiten darf?
Sag.
Nein, ich weiß es nicht.
Ach so, ich dachte, du weißt es schon.
Nein, nein, nein.
Ich würde jetzt tippen auf...
Also ich habe schon mit 3 geschlafen, aber es hat nichts geholfen.
Ich würde tippen auf einen 3er mit Mara und Köstinger jetzt.
Ja, nein, da bleiben wir noch ein bisschen im Lockdown. Aber da
bleiben wir lieber in der Sing.
Ich habe es so kontraproduktiv gefunden vom Bundeskanzler, wie er gesagt hat, bitte gehen Sie nicht massenweise einkaufen. Weil ich allein kann ja nicht massenweise einkaufen gehen. Also es geht ja niemand massenweise einkaufen.
Doch, ein Dicker kann massenweise
einkaufen. Der Günther vielleicht kann massenweise einkaufen. Aber weißt du, man kann doch die Bevölkerung nicht aufrufen, dass sie, stürmen Sie bitte nicht die Einkaufszentren. Ich kann sie allein gar nicht. Bitte stürmen Sie nicht in Massen. Was ist für eine blöde, also depperter.
Das erinnert an die letzten Worte des Sportlehrers. Alle Sperre zu mir. Er hat so auch nicht gemeint. Natürlich, gehen Sie einkaufen, aber gehen Sie nicht alle einkaufen. Aber du kannst doch alphabetisch einkaufen lassen.
Aber das ist eine kleine psychologische Einmaleins. Das Wort nicht hört ja das Gehirn nicht. Also wenn die hören nur einkaufen, ja. Das heißt, was machst du bei einer Wand, wo draufsteht, bitte nicht berühren, du fährst mit dem Finger drüber und schaust
zu. Sowieso. Ja, was ist da?
Das kennt man auch von Kindern, oder? Wenn du deinen Kindern sagst, mach das nicht, ist das Erste, was sie hintun. Also, was muss die Hand hintun?
Ja, aber da geht's, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Da geht es immer um, dass der Mensch will nicht das Gefühl haben, bevormundet zu sein. Dieses betreute Denken, dass dagegen wehrt er sich. Ich glaube, es war meine Theorie vor kurzem, dass wir das Ende der Pandemie daran erkennen, dass alle Menschen plötzlich Masken tragen wollen.
Sehr schöner Gedanke.
Ich glaube, dann ist es vorbei.
Ja. Jetzt nehmen uns die Masken, aber wir haben kein Virus mehr. Hör auf, ich will mich nicht ausstecken.
Ich lasse mir das nicht nehmen.
Ich lasse mir meine Masken nicht nehmen. Aber wenn man das befolgen will, ich habe wirklich gestern und heute viel darüber nachgedacht, wenn man das befolgen will, wenn man will, einen Beitrag leisten und nicht massenweise einkaufen geht, wie mache ich das allein?
Ich habe eine Lösung, die ich mir heute überlegt habe, weil es mich interessiert hat, wie viele Leute gehen gleichzeitig zu einem großen Geschäft, das viel inseriert hat. Ich habe geschaut, wer hat inseriert, sag keine Namen, aber habe dann geschaut, wie viele Leute gehen dorthin. Auf Google siehst du ja die aktuellen Zahlen. Und interessanterweise, gerade heute hat Google keine Zahlen veröffentlicht von den Märkten, wo normalerweise viele Leute hingehen.
Ja, weil Google auch selber nicht dort war.
Wahrscheinlich.
Aber du Google kennst wollte doch, sich nicht anstecken.
Google wollte nicht hin, genau. Aber kennst du doch, dass dann da steht, häufig, üblicherweise nicht zu stark besucht, heute sehr stark besucht.
Und das war aber schaue ich gar nicht.
Wirklich, aber das könnte man schauen. So könnte man einen Beitrag leisten und schauen, da ist gerade viel los, da brauche ich gar nicht hin.
Aber was ich verstehe, ist dieser Ansturm beim Lutz, weil ich meine, jetzt habe ich 3 Wochen...
Ich wollte keinen Namen nennen, aber ja, richtig, da habe ich auch gesagt.
Aber ich schon, aber da denke ich mir, doch, vielleicht verstehe ich es. Du sitzt 3 Wochen zu Hause und denkst, boah, ich habe Schicht daheim. Da ist so... Ich kaufe mir sofort irgendwas rum beim Lutz, damit es zu schöner
wird. Du sitzt so zu Hause, schaust jetzt da. Da ist so schier, ich gehe jetzt zum Möbellux. Das jetzt reicht's mal. Jetzt sitze ich oft
gehört schon da. Hast du selbst Haare schneiden Videos geschaut auf YouTube?
Nein.
Ich habe schon geschaut, aber ich habe mich noch nicht getraut.
Ich werde mich jetzt den Bart wieder ein bisschen beschneiden lassen.
Ja. Ich finde ja, bei der Regierung erkennt man nur am Blümel, dass er nicht den Friseur hat. Der Blümel, der hat immer längere Federn. Also der ist der Einzige, der definitiv keinen Friseur hat. Bei den anderen Regierungsmitgliedern, die wirken immer wieder frisch gestutzt.
Die haben ja, ich glaube, das sind die jeweiligen Gattinnen oder Gatten, die das machen. Die Ehegatten.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn ich mir die Frau, hat mir die Haare geschnitten.
Aber dann schon dafür schon, ja. Ah ja, der Nehammer, vom Nehammer, die Frau ist ja Friseurin, genau. Mhm.
Ja.
Ja. Ich glaube, irgendwie, er war immer ganz stolz, was sie für eine tolle Friseurin ist, ja. Mhm. Ja. Aber gut, er hat auch eine sehr schlichte Frisur, also noch vom Bundesheer seitlich kurz, oben lässt man, was da rauswächst. Also das ist.
Wenn es dann auch diese Flowby, diese Staubsaugerfrisuren, die es mal gab, da gab es auch so einen Aufsatz, den man auf den Staubsauger tut. Und du hattest von Hals bis Kopf überall die gleiche Länge. Und diese Chuck
Norris-Mitte. Es gibt auch diese Barbershops im Moment, die in Wien so boomern, wo alle auch mit der gleichen Frisur rauskommen. Also du kannst, du kannst sagen, ich würde da gerne mal reingehen und sagen, bitte einmal Dauerwelle.
Ich meine, der bringt. Ich will aber auch, dass alle mit dem gleichen Gesicht rauskommen, wenn ich ehrlich bin.
Aber da kommen alle mit der gleichen Frisur raus. Aber wirklich alle. Das ist, gibt es einen Schnitt?
Stimmt. Kurz und Meister Propper, die zwei Schnitte. Die
Kultur des Kopfes. Also das ist ja. Ja, wie geht's euch mit dem Grasser Urteil? Spürt ihr Schadenfreude oder Mitleid oder ist es euch wurscht?
Beides.
Beides, ja.
Ich habe 3 Sachen vorgeschlagen. Schadenfreude, Mitleid oder Wurst.
du darfst da jeweils 2 aussuchen.
3 Männer sitzen zwischen einem Baum, sagt der eine, heißt der. Ja, genau. Also beides richtig.
Beides. 2 Männer sitzen zwischen einem Baum, das habe ich jetzt verstanden.
Ja.
Was ich dazu sagen möchte, ist, also noch sitzt er ja nicht. Man hat ihm bis jetzt nur eine Auswahl an Sesseln gezeigt, auf die er sich setzen kann. Und prinzipiell muss man sagen, dass es gut ist, dass unsere Justiz funktioniert. Also, dass egal wie mächtig man ist oder war oder wie viele mächtige Freunde man immer noch hat, es ist doch gut, dass unsere Justiz funktioniert. Aber man wünscht natürlich trotzdem niemanden, dass er 8 Jahre ins Gefängnis ist.
10 Jahre geht das jetzt schon, oder? Der Prozess?
Ja.
Der Buwok-Prozess geht doch über 10 Jahre.
Ich meine, da, also, weißt du, wenn er am Anfang gleich gesagt hätte, ja, ich weiß, war er jetzt schon wieder 2 Jahre heraus. Das sieht man, dass die Wahrheit viel sinnvoller ist. Es ist sinnvoller, die Wahrheit.
Ja, naja, aber ich glaube, vielleicht hat ihm dieser Einätter, sein Anwalt, halt eingeredet, dass man da möglichst lang prozessiert, weil der Einätter hat ja wirklich eine Einkommensquelle mittlerweile und das ist Karl-Heinz Grasser. Und ich glaube, der hat sich am meisten gefreut, wie der Grasser nachher vor Gericht gesagt hat, ich gehe auf alle Fälle bis in die höchste Instanz. Und da hat sich der Einätter wahrscheinlich gedacht, wunderbar,
wir gehen... Hat er SMS seiner Frau geschrieben, wir können uns die Yacht auf jeden Fall kaufen.
Ja, wir gehen über.
Nimm 2.
EuGH, Gerichtshof, überall geh mit dir. Ich schicke dann halt nebenbei ein paar Rechnungen.
du, das Aufschieben hat aber schon noch einen Vorteil. Eventuell wurden Sachen, die damals viel schärfer und viel klarer zu einem noch längeren Urteil geführt hätten, jetzt in schon so einer Unschärfe, sind die schon so weit hinten im Hintergrund, dass man es gar nicht mehr heranziehen kann. Und deswegen ist das Urteil vielleicht milder, als es vor 10 Jahren gewesen wäre. Wer weiß. Da kannst du doch, in 10 Jahren kannst du doch wahnsinnig viel vertuschen.
Ja, aber es kann auch wahnsinnig viel aufkommen.
Aber wisst ihr was schon interessant ist? Diese Regierung damals, ja, da muss man schon sagen, also die haben wirklich alle miteinander, damals diese Mitglieder da im Rahmen dieser Regierung, haben einen sehr starken strafrechtlichen Bezug gehabt. Ich meine, der Strasser, Grasser, Westenthaler, Uwe Scheuch, das war alles in dem Schüssel, das war ja laut Wolfgang Schüssel die beste Regierung der Zweiten Republik, aber davon sitzt die Hälfte im Gefängnis. Und das Schöne ist, ja, stell dir mal vor, der Schüssel wollte ja damals unbedingt, dass der Grasser die ÖVP übernimmt. Das war sein großer Wunsch, da hat ja der Andreas Kohl, egal wie man zu ihm steht, das mit allen Mitteln verhindert.
Mit Gottes Hilfe, Andreas Kohl hat es mit Gottes Hilfe
verhindert. Gottes Hilfe, hat es verhindert. Aber stell dir vor, der Schüssel hätte sie durchgesetzt, dann ja. War der Bundeskanzler, der das virologische Quartett aus dem Gefängnis in Stein.
Das war damals die sogenannte Schüsselbande.
Ja. Sehr schön.
Von denen die meisten jetzt gefasst sind. Ja, arg. Aber natürlich, es ist erstaunlich, es ist, glaube ich, aber so egal, welcher, wahrscheinlich fast egal, welcher Ideologie man angehört, Macht dürfte doch einen irgendwie verändern. Also es dürfte ein doch, wird man gieriger, wird man unvorsichtiger oder man wird größenwahnsinnig im Sinne von, naja, was soll mir passieren? Ich bin der Finanzminister, das machen wir schon.
Ja, aber ich sage noch einen Gedanken dazu, weil das finde ich gescheit. Weil ich denke oft über nach, man wirft immer den Politikern vor, Freund der Wirtschaft. Und ich denke mir jetzt ganz ehrlich, ich überlege mir oft, wie würde ich mich verhalten, wenn ich jetzt der Ministerable wäre, was keiner machen würde, der halbwegs bei Vernunft ist. Aber rein theoretisch, ich würde ja auch Freund der Wirtschaft machen. Ich würde ja kaum Menschen beauftragen, die ich nicht mag. Also ja. Ich würde nicht, wer macht Feindelwirtschaft? Also wer sagt, wer ist das große
Feindelwirtschaft?
Ich meine, das macht doch keiner. Es macht doch keiner. Ich nehme den größten Gegner, wer mag mir am wenigsten und dem gebe ich ein Geschäft.
Vor allem glaubst du, dass du Trotteln als Freunde hast? Nein. Und gibst du solche Aufträge irgendwelchen Trotteln? Nein. Deswegen gibst du die Aufträge lieber den Freunden, bei denen du glaubst, die sind gescheit.
Ich will euch jetzt nicht so nahe treten, aber ich weiß schon, dass ich Trottel als Freunde habe. Weil sonst wären sie ja nicht meine Freunde. Nein, aber eins muss man schon sagen. Der John Cleese, ich habe vorgestern in der Nacht habe ich mir auf YouTube viele seiner Speeches, mit seiner Interviews angeschaut, weil er war, wie er Werbung gemacht hat für seine Autobiografie, war er in ganz Amerika unterwegs und das ist ja alles im Internet. Und da hat er was sehr Interessantes gesagt über das Schreiben, über das gemeinsame Schreiben mit dem Graham Chapman. Er hat gesagt, der Graham Chapman war komplett anders als er und Monty Python hat deshalb so gut funktioniert, weil jeder etwas anderes konnte und sich gegenseitig eigentlich, sie haben sich zwar gemocht, aber der John Cleese und der Chapman haben die Sketches von Michael Palin und von Terry Jones nicht so gut gefunden und umgekehrt haben die anderen die Sketches von denen auch nicht so gut gefunden. Das heißt, sie haben sich, 5 Leute haben sich da gefunden, die voneinander zwar im Talent und so weiter überzeugt sind und sich mögen, aber sie haben sich Leute gesucht, die anders sind. Also ja. Sie haben eigentlich keine Freundelwirtschaft gemacht. Sie haben Feinderl ist jetzt übertrieben. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke. Man muss doch immer mit Menschen zusammenarbeiten, die einen kritisieren. Ja. Weil was habe ich denn davon, wenn ich mich mit lauter Menschen umgebe, die sagen, dass alles super ist, was ich mache? Da habe ich nichts davon. Da geht nichts weiter. Ich entwickle überhaupt keine neuen Ideen. Und ich werde nur konfrontiert mit Lob oder mit Begeisterung, was grauenvoll ist.
Und sehr spannend.
Der Joe Biden hat die Kamala Harris genommen, die ihn in diesen Vorausscheidungen extrem kritisiert hat.
Sehr gut.
Und das ist höchst intelligent und genauso muss man es machen.
Michio Kaku, die Physik.
Großartiger Physiker.
Kennst du das Buch?
Dieses Physik Buch kenne ich noch nicht. Ich habe es da irgendwo. Ich habe von ihm gelesen, die Physik der Zukunft.
Die Physik des Bewusstseins ist das da. Und da spricht er genau darüber, dass die beiden Gehirnhälften, linke und rechte Gehirnhälfte, bei Epileptikern, die eine Balkendurchtrennung hatten, sowie 2 Bewusstseinshälften aufgebaut haben. Und anscheinend, und dann konnte mit sehr spannenden Prüfungen überprüft werden, was denkt die eine, was denkt die andere Hälfte. Und anscheinend ist es von großem Vorteil, wenn zwei Gehirnhälften sehr unterschiedlich sind, weil sie dadurch das Bewusstsein viel mehr schärfen, wie in der Diskussion, die dann besser wird, wenn die Diskussionspartner unterschiedlicher Ansicht sind. Genau das finde ich sehr, sehr spannend. Hast du irgendein Buch nicht hinter dir?
Warte mal, ja, alle, die da vorne liegen.
Ich glaube, das Apostel der Mora war zum Nier geht und sich Bücher ausborgt, oder?
Ja. Ich bin das Lager.
Das hast du sicher, oder?
Was ist das?
Der Pschirembel. Den hast du natürlich.
Nicht, der liegt da. Nein, den habe ich nicht.
Den hast du wirklich nicht?
Nein. Klinisches Wörterbuch. Den habe ich auch nicht.
Achso, auch nicht. Na, endlich, ich habe noch was dazu.
Jetzt kommt er mit seinen ganzen Büchern, die er beim Studium nicht gelesen hat.
Das, habe ich im Studium auch nicht gelesen. Taschendolmetscher für Ärzte. Da hast du lauter verschiedene Sprachen. Du kannst mir irgendeine Sprache sagen.
Und ich wirklich? Kann schauen. Ja. Sag mir bitte auf Japanisch.
Warte, ja, komm.
Sie müssen den Nagel so lassen, wie er ist. Sie müssen den Nagel auswachsen lassen.
Warte, habe ich Japanisch? Habe ich nicht. Ich habe, wenn du möchtest...
Ein Aufruf an alle Japanerinnen und Japaner,
gehen Sie
nicht zum Sarsam, er kann nicht
Japanisch. Ein Buch mit 40 Seiten und du fragst...
Okay. Kroatisch habe ich, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch. Auf Russisch kann ich es dir sagen.
Nein, auf Rumänisch. Sag mir auf Rumänisch, Sie müssen den Nagel auswachsen lassen.
Sag mir auf Rumänisch, wo ist mein Auto?
Mit einem polnischen Akzent.
Asigurare medicala. Ich habe dich zuerst gefragt, ob du versichert bist.
Asigurare. Siehst du das?
Asigurare medicala. Ja, warte. Und das ist, inoffensiv. Inoffensiv. Harmlos.
Ja.
Und es ist Translator. Dolmetscher. Entschuldige, falsche Zeile. Ja. Ich schaue inzwischen nach, was das heißt.
Ja, schau nach. Du musst es ja auch nicht sagen. Aber das ist eben der Punkt. Man arbeitet zusammen mit Leuten, die einen schätzen, aber kritisieren sollen. Als Chef ist es ganz wichtig, dass man Menschen hat, die man in einem Team hat, mit denen man arbeitet, die einen kritisieren, die nicht einfach alles super finden, sondern die eine eigene Meinung haben, die am besten sogar eine entgegengesetzte Meinung ist. Und man muss natürlich sich verstehen und sich mögen und gern miteinander arbeiten.
Das heißt aber irgendwie von der Logik zum Beispiel, dann müsste der Joe Biden als Vizepräsidenten Donald Trump zu sich rufen. Weil dann hätte
man soll keine Vollidioten nehmen, das soll man nicht machen. Aber ja. Mit der Kamala Harris hat er ja jemand genommen, der ihn extrem kritisiert hat. Ne? Und die extrem die ziemlich klar und deutlich in diesen Diskussionen immer wieder Gegenstandpunkte eingenommen hat. Das ist schon wichtig. Auch beim Schreiben ist es wichtig. Wenn zwei miteinander schreiben, die im Prinzip dieselbe Art haben, man muss denselben Humor haben, wenn man miteinander schreibt. Es teilt sich vielleicht ein. Einer ist der dramaturgische Motor, der andere ist der mit den verrückten Ideen. Also es muss sich immer, ergänzen.
Revenite zu Translator.
Sarmale.
Ich habe gesagt, du sollst mit einem Übersetzer wiederkommen.
Ja, der ist gerade Sarmale, wenn er beim Essen fertig ist, kommt er.
Ja, aber das wäre ja interessant, ja, in Beziehungen ist es ja auch so. Ich meine, aber da gibt es ja die Frage, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Und vielleicht habe ich es eben mal im Podcast gesagt, aber meine Theorie ist ja, dass man am Anfang, weil man so verliebt ist, den Widerspruch genießt. Das heißt, man findet ja auch einen Partner spannend, wenn sich da viel reibt oder wenn man viel Neues erfahrt. Und auf der Langstrecke, sage ich immer, da denkst du dann immer, Herz, warum ist der nicht so wie ich? Der stört. Ja. Also am Anfang ist der Gegensatz prickelnd, aber auf der Langstrecke führt das zum Paartherapeuten.
Ich glaube, das ist sogar umgekehrt, Klaus. Ich glaube, dass auf der Langstrecke der Gegensatz prickelnder ist. Wie fad wäre es denn, wenn du dich so gut verstehst und alles ist komplett gleich, das wurscht, was man sagt, der andere weiß es schon und du fängst einen Satz an und die Antwort ist, weiß ich eh, sagst du fertig, hab ich gewusst, was dummer, nix.
Aber wenn der Partner wieder widerspricht, ist ja auch wurscht, was ich sage. Der Basis, sie sagt das Gegenteil. Das ist auch nicht wahnsinnig. Das ist jetzt eine große Überraschung.
Ja, aber das Treiben bleibt, die Auseinandersetzung bleibt. Ich glaube, die Auseinandersetzung ist gut, sonst wird er ja fad. Sonst würde ich ja.
Ich glaube,
ja.
Das kommt darauf an, was einen sozusagen zufriedener oder glücklicher macht. Oder es kommt da in dem Fall auch drauf an. Es gibt ja Menschen, die Langeweile, die Ödnis einer langjährigen Beziehung extrem genießen, weil sie eben nichts Aufregendes in ihrem Leben haben wollen. Und dann gibt es ja diejenigen, die sich alle 3 Jahre einen neuen suchen, damit es aufregend bleibt.
Ich glaube, es ist eine Frage der Dosierung, wie immer. Weil zu viel Gegensatz, glaube ich, würde ich auch nicht packen. Aber zu wenig wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, die richtige Dosierung.
Weil ihr das gerade sagt mit der Langeweile, ich habe jetzt vor 2 Tagen mit einer Psychotherapeutin geredet und die hat gesagt, absurderweise hat sie jetzt extrem viele Klienten, denen es eigentlich gut geht, also so Langzeitfälle, weil die sind unglaublich glücklich, dass es so langweilig im Moment ist. Die wirklich? Sagen, womit sie das größte Problem haben, nämlich mit dieser permanenten, dauernd muss was sein, dauernd ist irgendein Reiz, alles funkelt, alles ist schrill, alles läutet, alles bimmelt auf der Straße und jetzt ist es unglaublich fad.
Und sie erklärt es mit Langeweile, weil
man hat immer geglaubt, ja, Corona bringt alle in Psychotherapie, ja schon, aber nur um dem Psychotherapeuten zu sagen, ich brauche sie nicht mehr, jetzt ist super.
Aber kann es nicht sein, dass Corona eine reale Bedrohung ist, die wir vorher ja nie hatten, deswegen verschwinden unsere fiktionalen Ängste?
Naja, die Ängste, die man hat, sind ja in dem Sinn nicht fiktional, weil es ja, es kommt darauf an, was man jetzt nimmt, ja, aber, oder welche sozusagen psychische Belastung, Störung oder wovon wir reden. Aber im Prinzip ist es ja so, dass Hypochonder, das merke ich an mir zum Beispiel, Hypochonder hat ja in erster Linie Angst vor etwas, was er eh nicht hat. Und sobald aber eine echte Bedrohung da ist, werde ich ja komplett ruhig.
Ja, deswegen meine ich, also zum Beispiel, ich rede jetzt von Panikattacken, das sind ja nicht gerichtete Phobien, sondern ungerichtete Ängste. Ich frage mich, ob es nicht jetzt während Corona theoretisch zu weniger Panikattacken kommen müsste, weil ja eine jetzt gerichtete Angst da ist und der Platz für die Ungerichteten geringer ist. Aber
ums Aktivsein. Die Panikattacke erwischt dich ja meistens in einem ruhigen Zustand, also in einem ruhig im Sinne von, du hast das Gefühl, du kannst nichts dagegen tun. Und sobald du aktiv wirst, geht ja die Angst weg. Die Angst ist ja dazu da, damit du aktiv wirst. Also das Stammhirn schickt es ja, damit wir davor rennen oder damit wir angreifen. Ja? Genau. Und jetzt sind wir aber aktiv. Also quasi im Sinne von Flucht. Entweder Flucht, ich gehe gar nicht einkaufen, oder ich trage die Maske und ein Visier, oder ich kämpfe gegen den Virus und mach gar nichts, ich weiß es nicht. Aber wir tun ja was sozusagen eigentlich. Ja? Und vielleicht haben wir deshalb weniger Angst. Ich treffe mehr Leute, die sagen, ich fürchte mich weniger wegen mir, dass ich es kriege, aber ich möchte halt niemanden anstecken, falls ich es habe. Es sind mehr Leute, die sagen, ich mache das wegen den anderen, wann ich es habe ich es halt.
Ja. Das ist eine gute Frage. Das einzige Corona-Thema, was mich wirklich beschäftigt. Oma, weiß man schon, wenn nach dieser Impfung, oder wenn man die rein theoretisch will, ob man infektiös selber ist oder ob das reduziert ist dann bei diesen RNA-Impfstoffen? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Bin ich selber? Für mich ist es dann nicht mehr so tragisch, ist klar. Ja. Aber bin ich dann weniger infektiös auch? Das weiß ich nicht.
Sicher weiß ich es nicht. Rein logisch bist du deutlich weniger infektiös, weil du viel weniger Virus produzierst, weil du ja eine wesentlich abgeschwächtere Form der Erkrankung hast, wenn du gut immunisiert bist. Also sehr wahrscheinlich bist du kaum infektiös.
Okay.
Also mit viel Pech. Aber ich glaube, das wird man erst in ein paar Monaten sagen können. Aber so oder so glaube ich, dass wie bei allen Krankheiten, die man wirklich gut immunisieren kann, und es sieht so aus, als ob die Impfung wirklich gut wirken wird, dass man sehr gut diese Krankheit sehr, sehr gut in den Griff bekommen kann. Grippe, hauptsächlich schon Grippe impfen lassen. Ich wollte mich heute Grippe impfen.
Nein, ich wollte, dann gab es keinen Impfstoff. Irgendwann ist aber allein schon wieder ein Monat her.
Ja.
Ich werde demnächst das wieder in Angriff nehmen, ja.
Ich habe mich Ich habe es zum ersten Mal gemacht und ich muss echt sagen, ich habe es dem Oma eh schon am Telefon gesagt, ich habe wirklich schwere Folgeschäden davon gehabt. Also ich bin jetzt kein Impfgegner deswegen geworden.
Folgeschäden?
Drei Tage echt unter Moni, meiner Frau, uns ist beiden echt schlecht gegangen.
Muss man ehrlich sagen, eine Impfung hat durchaus ordentliche Nebenwirkungen. Ich sage nicht Folgeschäden, Klaus, das stimmt nicht. Du hast keine Folgeschäden, vermute ich mal.
Na, er hat vielleicht wirklich Folgeschäden.
Aber nein, es ist schon richtig. Eine Impfung hat Nebenwirkungen, das was man halt sagen muss, wenn sie ordentliche Nebenwirkungen hat, hat sie ziemlich gut gewirkt. Diese Nebenwirkungen übertreffen die wahre Krankheit in der Regel nie. Aber ja.
Das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass das Immunsystem anspringt.
Das Immunsystem hat ordentlich reagiert. Und ich muss ehrlich sagen, nach der letzten Grippeimpfung, ich impfe mich jedes Jahr selber, ist es auch so gewesen, dass ich einen ganzen Tag lang habe ich abhaken können. Es war heftig und äußerst grauslich. Also es war wie
man kann ja mal so machen, man kann sich ja impfen lassen und an dem Tag sich aber so Plunzenfett zuschütten, dass man am nächsten Tag sowieso fertig ist, dann ist es wurscht. Also man muss ja zeitökonomisch um. Man kann also sozusagen die Restfetten und den schweren Kater mit dem Tag, wo die Impfung wirkt, zusammenlegen.
Das ist mein Ratschlag. Was? Man kann aber auch einfach irgendeine Tablette, so wie Mexalin nehmen, wenn man es vertragt, oder Seraktil und die Nebenwirkungen für einen Tag lang unterdrücken. Weil es ist eine Nebenwirkung und es ist in Wirklichkeit keine Grippe, sondern nur die Impfreaktion, die so tut, als wäre es eine Grippe.
Ja.
Und deswegen, es ist schon, muss man sagen, bei manchen nicht wenig Reaktion, aber es ist nicht so schlimm. Ich tue es immer wieder.
Ist ja eigentlich traurig. Ein Podcast aus drei Menschen und kein einziger Impfgegner ist dabei. Das ist irgendwie, also das war
Shitstorm. Ja.
Das ist wirklich traurig. Wir sind so ärztegläubig. Ich meine, einer muss, weil er bei der Ärztekammer Mitglied ist, aber wir zwei, wir sind auch schon so schaumgebremst. Wo ist der kritische Geist? Total weichgespült.
Ich werde von der Pharmaindustrie bezahlt.
Ich schon lange. Das ist mein Härtefonds, ist Pfizer.
Ah, ihr kriegt das in Bar?
Nein, ich krieg's in Kopf wieder blöd.
Ah,
okay. Ich im Viagra.
Ja. Nein, aber schau, können wir tauschen. Du, aber es ist ja mit diesem, dem Gesundheitssystem oder ich weiß nicht, den Ärzten gegenüber kritisch und eine Gegenposition, es ist ja so schwer, nicht? Weil es ist ja 99,9% richtig von dem, was gemacht wird, nicht? Also, wenn wir jetzt im Mittelalter leben würden und die Lösung für den Coronavirus wäre, dass wir bei Vollmond 8-mal um eine Birke gehen und dabei das Vaterunser sprechen und ein Stamperl nehmen, wo wir Zimt und Nelkenstaub hineingeben und uns das Ganze auf die Glatze schmieren, dann könnte man Gegenpositionen sagen, glauben Sie wirklich, dass das was hilft? Nicht?
Ja.
Aber beim momentanen Stand der Wissenschaft und auch der Medizin, es ist so falsch, ist das nicht, was die machen. Jetzt kann man natürlich sagen, gewisse Behandlungsmethoden, im Detail gibt es vieles, das man hinterfragen kann. Ist es wirklich gescheit, wenn man bei einer Chemotherapie den Körper so überanstreckt, etc., etc., etc.? Aber im Prinzip...
Mit einer interessanten Frage, darf man der Wissenschaft, die ja wirklich streng evidenzbasiert agiert, die ja wirklich nur sich versucht, an jedem Naturgesetz, das physikalisch, chemisch, wie in welcher Form auch immer, festklammert und sich dran zu halten, darf man dieser wirklich sehr, sehr naturwissenschaftsbasierten Wissenschaft eine kritische Stimme gegenüberstellen, die überhaupt nichts von Naturwissenschaft versteht? Weiß ich nicht.
Man darf natürlich, aber es ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, das habe ich Goethe gelesen und zum Kochen ist es nichts.
Ja, genau.
Fürs Kochen bringt es nichts. Weißt du, das ist eine so.
Ja, ich koche mein Gulasch schmeckt wie vorher, obwohl ich Goethe gelesen habe.
Ja.
Ein schöner Titel. Mein Gulasch schmeckt wie vorher, obwohl ich Goethe
gelesen habe.
Das ist schon ein Titel für den Podcast.
Das ist ein sehr guter Titel.
Ja. Ein schöner Titel, oder?
Weißt du, natürlich kann man kritisch sein und sagen, muss man wirklich gleich diese vielen Pulver fressen? Sind die Psychopharmaka alle gut? Ist nicht oft die Nebenwirkung stärker? Das ist alles richtig und muss kritisiert werden. Aber im Prinzip eben, wie du sagst, man versucht ja sich zu halten an Naturgesetze und an Experimente und so weiter. Was man den Wissenschaftlern vielleicht vorwerfen kann, ist, dass sie, wenn ein anderer Wissenschaftler kommt, der ihre Theorie sozusagen hinterfragt oder über den Haufen werfen könnte, hat es ja immer sehr schwer, sich durchzusetzen, weil natürlich jede Gruppe von Wissenschaftlern immer die Tests macht, die eher dazu zu gebrauchen sind, ihre Theorie zu bestätigen.
Ja, das ist eine Frage des Studiendesigns. Wie designst du ein Studium, um was nachzuweisen? Und das ist eine der schwierigsten Fragen. Und deswegen, wenn du jetzt einem Mediziner wie mir eine Studie gibst, die überhaupt nichts mit meinem Fach zu tun hat, muss sogar ich als Mediziner, der ein gesamtes Medizinstudium hinter sich hat, oft sagen, boah, ich habe sie mir dreimal durchgelesen und ich verstehe sie trotzdem noch nicht. Weil's nicht
wahrscheinlich, weil sie auf Rumänisch ist.
Ja, ich glaube, jede Studie habe ich versucht, damit zu übersetzen. Ich habe es nicht geschafft.
Mit dem Rektor.
Ja. Das ist die Gefahr. Die Gefahr ist, dass wenn es eine Theorie gibt und wenn die Theorie anerkannt ist, Mainstream-Theorie ist und irgendein Aspekt dieser Theorie ist falsch oder ist zu hinterfragen, werden immer nur Studien, es werden eher Studien in Auftrag gegeben, die zur Verifizierung führen und nicht welche, die zur Falsifizierung führen. Ich glaube, man müsste mehr in die Falsifizierung investieren, um es noch härter zu überprüfen.
Das kann man so nicht sagen, weil die Falsifizierung alleine ist auch kein sogenannter harter Endpunkt, kein Hard Fact. Ein Hard Fact ist zum Beispiel sowas wie Tod. Harter Endpunkt einer Studie kann sein, wie viele Menschen sterben. Ist kein Scherz, das ist ein echter studienharter Endpunkt.
Muss ich gerne rauchen.
Warte, sterben mehr oder sterben weniger Leute, wenn XY passiert? Und das ist ein erlaubter Zugang, der ganz klar etwas zeigt. So, ein nicht harter Endpunkt ist, ich messe Laborparameter, nennen wir ihn NIA4. Ich messe NIA4, ist NIA4 erhöht, dann schließe ich, der Patient hat zu viel geraucht. Aber ich weiß nicht, ob eine Erhöhung von NIA4 tatsächlich dazu führt, dass der Patient früher stirbt.
Ja, meine Großmutter hatte hohen Blutdruck.
Ein
sehr hohen Blutdruck, meine Oma. Die österreichische Oma, sehr hohen Blutdruck. Und hat irgendwann mit den Worten, vielleicht brauche ich das, die Medikamente abgesetzt. Und es ist ja mit hohem Blutdruck besser gegangen. Und sie ist mit 28, bis 28 hat sie gesund gelebt. Ist spät gestorben, um 19 Uhr erst. Nein, sie wurde 74, glaube ich, oder 72. Ja. Aus heutiger Sicht nicht viel, aber mit zwei Weltkriegen.
Also ja, es ist ein entspannender Zugang. Das Studiendesign macht natürlich ganz viel aus. Ist
noch etwas, diese ganzen Laborwerte, die man da kriegt auf diesen drei Zetteln. Ja. Das ist ja im Prinzip, haben sich ein paar Leute geeinigt, bei 50 ungefähr wird es gefährlich, mit 70 müssen wir ihm sagen, er soll aufhören und mit 90 ist er wahrscheinlich, also das sind ja auch nur Werte, das ist ja auch keine absolute Wahrheit.
Richtig.
Weil der eine Grafik braucht, dazu. Wie meine Großmutter, braucht der eine vielleicht einen höheren Blutdruck oder mehr Cholesterin. Der Klaus hat schon sehr lange nichts mehr gesagt.
Ja, sag du, ich mal inzwischen was.
Ja, euren wissenschaftlichen Diskurs zu. Ich habe nur den einzigen Gedanken, dass heutzutage, das ist ja eher das, was dahinter steht, ist, dass du bist ein kritischer Geist heutzutage, wenn du bist halt ein Intellektueller, wenn du ein kritischer Geist bist. Also immer der den Mächtigen zustimmt, das ist kein Intellektueller. Das kann kein Intellektueller sein, weil der hat sich zu wenig überlegt. Wenn du in Opposition gehst, bist du eher ein Intellektueller und findest du eher Gehör. Das ist einfach ein Problem heutzutage ein bisschen. Das ist
auch ein blöder Mechanismus. Ne?
Ein blöder Mechanismus. Es wird was gesagt von jemandem, den du nicht gut findest und das muss dann automatisch falsch sein. Also das ist, dass wir ab und zu Botschaft und Person trennen, das ist noch eine große Übung. Ich kann Sebastian Kurz nicht wählen, kann aber teilweise Aktionen und Maßnahmen richtig finden.
Ja, natürlich.
Diese kognitive Dissonanz in mir muss ich aushalten. Und ich glaube, das ist aber noch eine Übung. Also der Oma hat inzwischen schon wieder was gezeichnet aus seiner Medizinstudie.
Die Gaußsche Verteilungskurve anhand der Normalwerte herausgefunden werden. Aber ich denke, wir sind recht weit im Podcast und machen das nächstes Mal, oder?
Naja, wie lange dauert es denn? Wenn wir es heute schnell erledigen können.
Schon ein bisschen.
Na, erklär halt.
Na, es fahrt.
Ich habe einen Titel für unseren Podcast. Womit können wir die Leute noch zu Tode langweilen?
Ja, wo können sie jetzt zu Tode langweilen? Mit der Gaußschen Normalverteilung, fürchte ich.
Na, pass auf, aber wie daran, heißt die Kurve?
Das ist die Gaußsche Verteilungskurve. Und anhand der wird festgestellt, wo ist normal, was ist zu wenig, was ist zu viel. Und wenn 95% der Leute in dem Bereich liegen, sagt man, das ist normal. Es gibt Werte, die man zwischen hier und hier nur überlebt und hier nicht mehr. Es gibt aber Werte, die eine sehr große Streubreite haben. Und es gibt welche, die liegen hier und leben trotzdem gut. Und es gibt welche, die liegen hier und leben trotzdem gut. Und das ist das Spannende beim Finden der Normalwerte. Also das ist eine richtige Wissenschaft, die bei Kindern...
Das ist sehr interessant eigentlich. Ja. So schlecht ist es aber gar nicht, wie ich geglaubt. Es ist doch nicht so viel Kaffeesudleserei in diesen Tests, wie ich geglaubt habe. Wie heißt die Kurve?
Gaußsche Verteilungskurve oder Gaußsche Glockenkurve.
Weil die Gaußsche Verteilungskurve, das hier ist die Leinersche Verteilungskurve.
Das ist die, wo man den Penis nicht mehr sieht.
Ja, na, man muss so schauen. Das sieht man. Ja, das ist sehr interessant. Sehr interessant. Wir sind sehr wissenschaftlich heute, finde ich gut. Klaus, was wolltest du sagen?
Na, gar nichts mehr. Ich wollte sagen, wir sind bei 21:51 und ich glaube, Wissenschaftsexkurs haben wir vielleicht die Leute in den Schlaf.
Wir sind jetzt 41 Minuten, es hört uns seit 30 Minuten schon keiner mehr zu. Also,
ich frage, ob es nächste Woche nicht vielleicht wieder ein Kabarettgipfel aufzeichnen wollen mit mir.
Haben wir noch etwas Tröstendes?
Ich habe mir heute was eingefallen vom Henry Ford, das kennt man eher, aber es ist mir eingefallen, weil die Leute so fortschrittsskeptisch sind und immer was Neues wird angefeindet. Und ich finde, der Henry Ford hat mal einen sehr schönen Satz gesagt, man kennt ihn eh. Er hat mal gesagt, wenn man nicht damals die Leute gefragt hätte, was sie gerne haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde.
Schön.
Das ist schön. Mein tröstender Satz heute ist ein Gedanke, den eigentlich ursprünglich einmal der Thomas Maurer in einem Gespräch mir gegenüber gesagt hat. Der Thomas hat gesagt, die Probleme, die wir haben, die sind so tiefgehend und machen viele Menschen so traurig, fertig, verzweifelt, unglücklich. Und wenn wir uns anschauen, was vor 300 Jahren die Menschen für Probleme gehabt haben, dann sind unsere Probleme lächerlich. Und so geht es im Laufe der Geschichte immer, immer, immer fort. Und unser Leben wäre vielleicht ein bisschen leichter zu ertragen, wenn wir die Fähigkeit hätten, unsere eigene Zeit mit historischer Distanz zu betrachten. Okay. Also wenn wir uns vorstellen, wie schauen in 400 Jahren die Leute auf heute und...
Denkst du, wie gut es uns geht damals die im Homeoffice, das waren arme Trotz und die drei.
Aber vielleicht werden Sie auch sagen, wie gut ist denen gegangen. Die haben vom Staat gekriegt, Krieg war keiner, die haben einfach nur aufpassen müssen, sie nicht ausstecken. Umgekehrt aus dem Mittelalter, wenn wir auf heute schauen. Also wenn wir die Fähigkeit besitzen, unser eigenes Leben mit historischer Distanz zu betrachten, das würde ich jedem raten, das einmal zu probieren. Das beruhigt ein bisschen.
Es gab noch Land, nicht nur Ozean. Ja, richtig.
Also die mittlere Temperatur am Nordpol war noch unter 40 Grad, müsst ihr euch vorstellen.
Ob bei 70 Grad heißen soll man das Internet überhaupt noch funktionieren, ist die große Frage.
Hitzefrei ist erst ab, wenn es kocht.
Ich habe ein Zitat vom Geoffrey Link aus dem Buch von Michio Kaku, ein Neurologe, der den Satz gesagt hat, es ist die Verrücktheit, die Dinge antreibt.
Ja, das finde ich schön. Bravo.
Das ist total richtig.
Das ist total richtig.
Ja, überhaupt mal eines meiner Lieblingsworte. Ich habe das eigentlich das verrückt über Wort verrückt, weil es ist ja nur anders hingestellt, würde ich oft sagen. Ja? Wie oft bei den Möbeln sagt man, wir sollen sie verrücken und es wird dann besser. Es wird dann schöner, es wird anders. Aber bei Menschen hat, wenn er verrückt ist, es hat immer was Negatives. Und bei Möbeln hat es was Wünschenswertes. Und ich hätte es lieber umgekehrt, dass man die Möbel lässt und die Menschen dürfen verrückt sein.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Wir verabschieden uns, es war wunderschön. Wir verabschieden uns von unserer Wissenschaftsrunde. Heute mit Universitätsdozent Dr. Dr. Omar Sarsam.
Mahlzeit aus Wien
und den zweiten Und den zwei Typen mit der Humboldt-Matura.
Und die zwei Typen mit der Humboldt-Matura. Michael Nierbrani und Klaus Eckel verabschieden sich. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wo wir dann über den Unterschied in der Dramaturgie zwischen Schiller und Grabbe sprechen. Auf Wiedersehen bei Ö1. Tschüss.
Tschüss.